Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters einen schönen guten Tag. Sind Sie manchmal auch ein Engel für andere und helfen Menschen, denen es nicht so gut geht wie Ihnen? In der Vorweihnachtszeit, da wird nachweislich mehr gespendet als zu anderen Jahreszeiten. Geldspenden ist sicherlich auch eine gute Tat, aber nicht nur mit Spenden kann man anderen Menschen helfen. Auch ein tatkräftiges zur Seite stehen oder einfach mal ein Zuhören kann eine gute Tat sein. Wie kommt das Gute in die Welt und wie gehen wir mit dem Bösen in der Welt um? Und wie vermitteln wir unseren Kindern in unserer schnelllebigen Zeit, wie wichtig es sein kann, anderen Zeit zu schenken? Antworten auf diese Fragen wollen wir geben heute in der Domradio-Beratung. Über den Sinn und Hintersinn von selbstlosen Taten wollen wir heute sprechen. Manche Menschen, die haben einfach Spaß daran, anderen Menschen etwas Gutes zu tun und das ganz freiwillig, ohne jegliche Bezahlung. Aber was ist eigentlich eine gute Tat? Wir haben Sie gefragt hier in Köln.
Eine gute Tat ist einfach ein bisschen spenden und sich halt freuen, dass Familie wieder da ist, wenn man sie sieht an Weihnachten.
Anderen Menschen behilflich zu sein und einfach lieb zu sein.
Für Eltern Geschenke kaufen oder hilfsbedürftigen Menschen helfen.
Jemandem was zu schenken.
Ich unterstütze den Deutschen Rote Kreuz.
Man sollte armen Menschen helfen.
Spenden für ein Kinderhospiz.
Eine gute Tat ist für mich, wenn wir aus dem Ausland jedes Jahr nach Köln kommen und meine Eltern besuchen.
Eine gute Tat, die Eltern an Weihnachten zu besuchen. Naja, das hätte ich jetzt ein bisschen anders verstanden. Zu Gast bei mir ist Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier in Köln. Wie sehen Sie das?
Ja, gut, man muss erstmal grinsen. Aber was ja dazu gesetzt worden ist, ist von weit her kommen und die Eltern besuchen. Das heißt, jetzt würden wir denken, naja, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dann als Familie zusammen zu sein, die alten Eltern zu besuchen. Das kann man ja jetzt nicht als besonders gute Tat werten. Aber vielleicht ist doch der Teil da stimmig an der guten Tat, etwas auf sich nehmen, eine größere Belastung auf sich nehmen, um einem anderen eine Freude zu machen. Das ist, glaube ich, die Grundlage von guter Tat. Dann geht es dann durch, sagen wir erstmal einfach Freundlichkeit zu zeigen, wo wir aber auch sagen könnten, das gehört ja eigentlich zum normalen menschlichen Umgang zu, das müsste man nicht noch besonders hervorheben, aber vielleicht geht es dann noch ein Stückchen weiter, etwas zu schenken. Es wurde ja von den Kindern mehr gesagt, etwas zu schenken. Es war dann mehr aufs Materielle bezogen, also ein Geschenk zu machen, etwas zu schenken, aber es ist ja auch mit einer in Anführungsstrichen Belastung verbunden, das heißt vom eigenen Taschengeld was abzugeben. Man kann aber auch anders schenken, das wurde jetzt weniger benannt, sondern Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Was natürlich in einem materiellen Geschenk mit impliziert ist. Ich mache mir Gedanken, was könnte dem Menschen gefallen? Ich nehme mir die Zeit, das auszusuchen, zu kaufen, zu verpacken und so weiter. Oder vielleicht sogar selber zu basteln, was ja besonders bei Kindern ja mehr der Fall ist, weil sie mit dem Taschengeld noch nicht so viel zur Verfügung haben. Und das, was wir am landläufigsten unter guter Tat verstehen, ist ja so die direkte Hilfe. Also jemandem behilflich sein bei etwas. Oder das zu delegieren, die Hilfe, indem wir spenden, indem wir das Geld geben an Menschen, die das dann gewissermaßen im Auftrag für uns machen. Entweder weil wir die Zeit uns nicht nehmen, die Zeit nicht haben, oder weil wir die Menschen, die wir beschenken, weit, weit weg sind, also in den sogenannten Entwicklungsländern, wo wir gar nicht hinkommen können.
Und dann geht's schon los. Heute Morgen auf dem Weg hierher habe ich Menschen gesehen, die im strömenden Regen saßen, einfach einen kleinen Hut vor sich aufgestellt, eine kleine Kerze angemacht, wo man dann denkt, das sind Menschen, die könnten die gute Tat von anderen sicher gebrauchen. Und da laufen wirklich ja viele Menschen vorbei im Laufe des Tages, die jetzt noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke besorgen.
Ja, ich denke mal, da ist es auch menschlich, dass wir alle in dem Konflikt sind. Wir stehen immer in dem Konflikt. Bleiben wir stehen, richten wir die Aufmerksamkeit, die wir jetzt eigentlich auf was ganz anderes gerichtet haben. Hektisch, ich muss noch Weihnachtsgeschenke kaufen oder ich muss zur Arbeit oder ich habe den Termin, ich habe den Termin. Halten wir inne und geben eine Aufmerksamkeit. Wir können uns auch dagegen entscheiden, ohne dass wir böse Menschen sind oder ein schlechtes Gewissen haben müssen. Aber wir stehen immer wieder neu vor der Entscheidung, eine Aufmerksamkeit zu geben oder uns zu entscheiden, nein, jetzt an dieser Stelle gebe ich die Aufmerksamkeit nicht. Aber an welcher anderen Stelle? Das bleibt im Hinterkopf mit der Gewissensfrage in Anführungsstrichen übrig. Und die Aufmerksamkeit kann verschiedene Seiten haben. Ich kann den Menschen auch freundlich ansprechen. Ich muss nicht immer Geld reintun. Gleichzeitig kann ich mir aber auch sagen, okay, ich habe immer Kleingeld in der Tasche und ich verteile das. Und wenn ich es nicht mehr habe und der Zehnte da sitzt, ja, dann kriegt der Zehnte halt nichts mehr.
Das ist genau die Gewissensfrage, die Sie gerade benennen. Man möchte vielleicht auch das ein oder andere mal gerne helfen, aber das Problem ist, man kann nicht immer helfen und immer die gute Tat, das funktioniert auch nicht. Ist es denn trotzdem so, dass Sie auch von der Beratungsstelle her merken, dass in so einem Monat Dezember die Menschen hilfsbereiter sind oder eher über gute Taten auch nachdenken?
Ja, Sie werden ja auch oder wir werden ja auch von anderen drauf gestoßen. Die Spendenaufrufe kommen immer kurz vor Weihnachten. Selbst bei uns in der Stelle ist der Gedanke, wie sieht es bei Menschen, die sich bei uns beraten lassen, finanziell aus, materiell aus, wird auch bei uns Weihnachten eher sensibilisiert, dass wir selber darüber nachdenken oder vielleicht Eltern fragen, je nachdem, was sie erzählen, ob ein Zuschuss zu Weihnachten vielleicht von der Gemeinde ermöglicht werden kann über unsere Vermittlung. Ich bin dann immer ein bisschen zwiespältig. Einerseits ist es gut, wenn man wenigstens einmal im Jahr sich Gedanken darüber macht, wie es anderen Menschen geht oder wie es mit der guten Tat aussehen könnte. Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir das ganze Jahr über sensibilisiert sein sollten, beispielsweise bei Familien mitzuüberlegen, wie kann ein Kind in der Schule unterstützt werden, vielleicht auch über Nachhilfe, wie kann die finanziert werden, mit welchen Fremdmitteln außerhalb der Familie, was kann es für eine Unterstützung zu einer Kinderfreizeit geben, zu einer Bildungsmöglichkeit, dass ein Kind vielleicht ein Instrument lernen kann aus einer ärmeren Familie. Das sollte nicht von Weihnachten abhängig sein.
Nichtsdestotrotz ist es sicherlich eine gute Sache, wenn man in großen Kaufhäusern solche Charity-Bäume, wie sie genannt werden, sieht, wo kleine Kinder ihre Wünsche dran schreiben können, die die Eltern vielleicht finanziell nicht erfüllen können. Und man kann eben dann hingehen und sagen, ich möchte diesem Kind jetzt die Freude machen und kaufe das. Und dann bezahlt man das an der Kasse und dieses Kind wird das als Weihnachtsgeschenk bekommen.
Ja, das sind alles ja Möglichkeiten, wie wir eine gute Tat leisten können. Ich merke den kritischen Unterton hatte ich so im Hinterkopf, weil ich dachte, ja, wir geben dann wieder etwas Geld für etwas, wo andere etwas für uns tun. Also dann das Geschäft. Das Geschäft verdient natürlich auch was dran. Aber trotzdem ist es ja auch erstmal okay, dass sie es machen, weil wenn es nicht da wäre, bekäme das Kind auch nichts. Gleichzeitig ist es mit der guten Tat, das ist eine andere Problematik gesellschaftlich. Je mehr in Anführungsstrichen gute Taten wir mal eben her machen, umso weniger ist vielleicht auch unser Gemeinwesen gefragt, sich mit Fragen der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. Wir haben das Thema ja auch bei den Tafeln. Also das Essen, was übrig bleibt aus Restaurants, aus Kantinen oder von Festlichkeiten oder dergleichen, ärmeren, bedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen. Einerseits ja, okay, andererseits vergessen wir dann vielleicht darüber nachzudenken, ist das, was wir an Regeln setzen, beispielsweise in Hartz IV für Eltern und Familien zu fischen, ist das überhaupt noch in Ordnung oder braucht es nicht andere Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Da beißt sich dann manchmal die gute Tat mit einer grundlegenden Frage über Gerechtigkeit und wir entschulden uns mal eben über ein paar Euro.
Sind Sie manchmal ein Engel für andere und helfen Menschen, denen es nicht so gut geht wie Ihnen oder Menschen, die vielleicht Aufmerksamkeit brauchen können? Täglich im Advent stellen wir hier im Domradio Menschen vor, die sich ehrenamtlich engagieren, Menschen, die anderen Menschen Zeit schenken und das wollen wir auch hier heute in der Beratung nochmal zum Thema machen. Gewalt, Drogen, Einbrüche, das alles bestimmte das Leben vieler Menschen, die jetzt auch zur Weihnachtszeit in der JVA in Köln-Ossendorf einsitzen. Sie sind noch jung, zwischen 15 und 20 und verbüßen Haftstrafen von bis zu 3 Jahren. Junge Männer, für die niemand Verständnis aufbringt, die zu Recht inhaftiert wurden, aber genau diese Menschen gehen Renate Metzler nicht aus dem Kopf. Sie möchte Ihnen helfen und das tut sie seit über 13 Jahren. Meine Kollegin Verena Tröster hat die Ehrenamtliche in die JVA begleitet.
223.
Am Anfang wurde das hier auch nicht so ganz gut aufgenommen, weil das bedeutet natürlich für die Beamten auch immer Arbeit. Ist klar, nicht? Wenn jemand reingeholt werden muss, rausgebracht werden muss, das ist immer auch ein großer Umstand.
Heute, 13 Jahre später, wird Renate Metzler ganz selbstverständlich von den Beamten durch die Sicherheitsschleuse in der JVA begleitet. Sie zieht ihr schwarzes Wägelchen mit den Lebensmitteln hinter sich her. Ein Wärter begleitet sie durch die langen Gänge, vorbei an den unzähligen Zellen.
Da Das ist am Anfang schon komisch, aber mittlerweile nicht mehr. Schon irgendwo Routine geworden. Ja.
Ein beklemmendes Gefühl hat die 67-Jährige heute nicht mehr, trotz endlos vieler Gittertüren, die vom Wärter auf- und wieder zugeschlossen werden. Bekannte Gesichter im Trakt der jugendlichen Straftäter. Die 15- bis 20-jährigen Häftlinge freuen sich, Renate Metzler zu sehen. Endlich mal wieder raus aus dem Knastalltag.
Jeden Tag sehen wir die Leute, immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Stimmen. Und wenn die Damen zum Beispiel jetzt jede 2 Wochen kommen, kommt sozusagen Abwechslung hier in unseren Tagesablauf rein. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied.
Zusammen mit den Häftlingen geht's in die kleine JVA-Küche. Dort packt Renate Metzler ihre Einkäufe aus. Gemüse, Salat.
Die Idee war ja, mal gewesen, denen so ein bisschen beizubringen, was man zu welcher Saison kocht. Aber das ist gescheitert, weil Gemüse und sowas, also da sind sie überhaupt nicht scharf drauf. Wir gucken jetzt immer, dass wir Salat dabei haben. Und ansonsten ja, gibt es generell Hamburger und Pizza und ja, solche Sachen halt. Entweder könnt ihr jetzt in Ringe schneiden oder so, das ist ja egal. Aber so ist es handlicher. Weißt du, machst du einfach schön, nicht so dick. Ne? So.
Renate Metzler erklärt, wie es geht. Salat schneiden, Gemüse waschen. Eine neue Erfahrung, zum Beispiel für Malek.
Ich bin jetzt nicht der, ich verabscheue jetzt nicht kochen, aber ich liebe es auch nicht, aber ich lasse mich gekochen, sagen wir es so.
Normalerweise von den Angestellten in der JVA-Küche. Mit deren Essen ist er aber nicht so zufrieden.
Heute zum Beispiel gab es Suppe. Ich weiß nicht, was da drin war. Irgendwelche weißen Sachen, aber sie war auf jeden Fall nicht lecker. Und wir zum Beispiel jetzt hier die Damen ehrenamtlich kommen. So auf jeden Fall freuen wir uns auf jeden Fall richtig. Dann gibt es eigentlich wieder anständiges Essen.
Anständiges Essen. Vielleicht auch deswegen, weil sich Renate Metzler Gedanken macht. Sie will hier nicht ihre Vorstellungen durchsetzen von dem, was gesund ist, was vernünftig wäre. Die ehrenamtliche Helferin möchte glückliche Gesichter sehen. Und die bekommt sie, wenn sie zum Beispiel Eis mitbringt.
Doch, die sind auf Eis sind sie immer ganz scharf. Das haben sie.
Erdbeereis sollte es diesmal sein.
Das ist es, erklärt Renate Metzler, worauf es ihr wirklich ankommt. Einfach eine schöne Zeit zu haben. Große Ansprüche stellt sie nicht mehr.
Wenn man was verändern wollte oder wenn man eine Chance sieht, denke ich mal, dann müsste man, wenn sie hier rauskommen, sie an die Hand nehmen und durchs Leben erstmal führen. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, da besteht keine Hoffnung. Es gibt sicher auch solche, die dann irgendwann wieder ein ganz normales Leben führen. Aber ich glaube, die meisten haben da Schwierigkeiten.
Die Burger brutzeln in der Pfanne. Jetzt muss nur noch der Tisch gedeckt werden. Renate Metzler hat an alles gedacht. Liebevoll dekoriert sie adventliche Servietten neben jeden Teller. Dazu ein Weihnachtsplätzchen. Zusammen zu essen, schon das ist etwas Besonderes für die jungen Männer. Normalerweise läuft ihr Mittagessen anders ab.
Ja, da kommt zum Beispiel hier der eine Junge, der mit den kurzen Haaren, der Marokkaner, der ist Hausarbeiter, der kommt dann mit dem Wagen vorbeigefahren. Dann hat er zum Beispiel wie heute so eine Kelle und da ist ein ganz großer Topf. Dann kommen wir mit unserem Teller vor die Zelle, dann kriegen wir eine Kelle rein und dann setzen wir uns in unsere Zelle rein und essen.
Heute nicht, denn heute ist ja Renate Metzler da und sie weiß, wofür sie es tut.
Die genießen das eigentlich sehr, das muss man wirklich sagen. Gut, und die Frage ist immer wie, und das macht ihr so, kriegt ihr da keine Kohle für? Und da sind sie immer ganz überrascht, wenn wir dann sagen, nö, das machen wir so. Also doch, ich denke, das wird sehr gut angenommen. Doch, doch. Ich meine, die genießen das auch.
Das scheint auf jeden Fall so. Wir sprechen heute über gute Taten und da ist jetzt meine Frage an Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Das ist jetzt nicht so was Typisches, was einem direkt einfällt bei gute Tat, jungen Häftlingen was zu kochen. Und sicherlich wird sich die Dame, die das gemacht hat, auch das ein oder andere anhören müssen. Ist das eine gute Tat, was sie da macht?
Ja, mir ist das Bibelwort eingefallen von Jesus auf die Frage, was muss ich tun, um ein guter Mensch zu sein, so in dem Zusammenhang und oder um Gott zu erfahren. Und er ja die Hungernden und Durstenden, aber auch die Gefangenen aufgezählt hat. Wer einen Gefangenen besucht, hat mich besucht. Und wer den Gefangenen nicht besucht, hat mich nicht besucht. Insofern ist das schon mal fundiert, biblisch. Das andere ist, Mir ist Namovalenz eingefallen. Man könnte ja auch sagen, ja, was, da steht ja einerseits die Gerechtigkeit. Die Menschen sind vom Recht her inhaftiert worden. Was soll man denen es jetzt noch gut gehen lassen? Also was soll das? Die werden ja nachher noch belohnt für das, was sie getan haben.
Das dürfte die Kritik sein, genau.
Das wäre sicherlich eine Kritik, die auch auf der einen Seite auch Gehör finden darf. Dem sollte man entgegen, dass zumindest im Jugendstrafvollzug es primär um Resozialisierung geht und nicht um Wegschließen, Wegsperren, sondern dass das die letzte Chance ist, im inhaftierten Rahmen zu versuchen, eine Resozialisierung hinzukriegen. Und da ist dieses Ehrenamt eine Möglichkeit. Wenn ich dann, ja, und das geht dann mehr in die Barmherzigkeit. Ich habe die Gerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Barmherzigkeit. Und ich finde, da beides darf leben, beides spielt eine Rolle.
Aber in der Tat ist der Einwand doch auch noch richtig zu sagen, es ist ja immerhin noch eine Strafe, die Sie absetzen müssen.
Ja, naja, die Strafe werden die ja an allen anderen Tagen und Stunden erleben und alle 14 Tage einmal essen ist dann sicherlich nicht das, was jemanden dazu bringt zu sagen, oh ja super, das Leben im Gefängnis ist herrlich, will ich wieder hin. Also das wird sicherlich nicht der Fall sein. Was ich beeindruckend fand, war, dass vielleicht das, was die Dame ja auch selber sagt, sie sagt, naja, ob mein Wirken dazu bringt, dass die Menschen besser werden, stelle ich erstmal in Frage. Aber es geht darum, ein Zeichen setzen, einen kleinen Krümel, also wenn wir beim Essen bleiben, einen kleinen Krümel auf dem Tisch zu legen, wo vielleicht einer selig mal etwas mit gesättigt wird. Also wenn beispielsweise die jungen Männer fragen, wie und was machst du alles ohne Kohle? Dann kann vielleicht sogar mal ein Umdenken festlegen, aha, man kann etwas tun, ohne direkt einen materiellen Gewinn draus zu machen. Man kann etwas tun, ohne gleich eine Abzocke draus zu machen, wie vielleicht ihr Leben geprägt war. Und wenn man noch seelisch etwas tiefer steigt, vielleicht erstmalig oder einmalig zu erfahren, hier kümmert sich jemand um mich, ohne mich auch abzocken zu wollen. Weil in der Regel sind diese jungen Männer in einem Milieu von Kargheit und Abzocke groß geworden oder haben zumindest das ab 12, 13 für sich sozialisiert als Form, wie man durch die Welt kommt und erleben plötzlich mal ein Gegenbild. Das kann wirken.
Das ist vielleicht auch ein langfristiger Prozess, ganz klar. Aber die Frage ist natürlich, warum macht die Dame das? Viele machen vielleicht was, wo sie denken, das war jetzt eine gute Tat, so ein bisschen fürs eigene Ego. Aber das scheint in dem Fall ja nicht so zu sein.
Also selbst wenn es fürs eigene Ego wäre zu sagen, also ich mache das, weil ich mich damit gut fühle, dann ist das doch völlig in Ordnung. Also ich mache ja nie eine gute Tat, um mich nachher schlechter zu fühlen oder um nachher mich noch mehr mit Gewissensqualen herumzuschlagen, sondern ich mache eine gute Tat natürlich auch immer, um für mich auch etwas Lebenszufriedenheit damit zu erwarten. Beispielsweise, wenn man umgekehrt Menschen nach Glück fragt, ist es immer eine Häufung bei den Menschen, die sich als eher glücklich beschreiben, dass diese Menschen in der Regel auch Ehrenämter haben. Das heißt, sich für etwas einsetzen und das tatsächlich auch mit einem eigenen Glück verbinden. Und das, finde ich, ist völlig in Ordnung, wenn man das mit seinem Ego verbindet. Schwierig ist es, wenn man ja in Anführungsstrichen falsch verstanden missionarisch auftritt. Das beschreibt sie auch, wo sie sagt, naja, ich bin mit Essvorstellungen gekommen, aber mit Gemüse, das war nicht deren Ding, also mache ich Hamburger. Das heißt, sie kann das, was ihr Ego vielleicht war am Anfang, ich bringe denen bei, mal richtig ordentliches Essen zu haben, die müssen ordentlich kochen lernen, die müssen vernünftig essen, zurückzuschrauben und zu sagen, Moment mal, ich muss an den Stellen andocken, wo die Menschen stehen. Dann ist das Ego zurückgefahren bzw. ist in den Rahmen gebracht im Sinne von, ich beschenke die.
Wir werden noch gut Zeit haben, noch anderthalb Stunden, nämlich über den Sinn und Hintersinn von selbstlosen Taten zu sprechen, heute in der Domradio-Beratung. Spenden werden gesammelt, bekanntermaßen vor Weihnachten ganz besonders. Nicht nur innerhalb von der Kirche, auch auf den Straßen sieht man eben die Menschen, die den Hut aufhalten. Aber es gibt auch die, die von Haustür zu Haustür laufen. Spenden ist das auch eine gute Tat? Also man spendet Geld, wenn man jetzt nicht viel hat. Ist es vielleicht doch eher eine gute Tat, als wenn man im Überfluss Geld hat, oder Herr Zimmermann?
Ja, ich kann mich erinnern als Kind, ich glaube im Katechismus oder im Kommunionunterricht war das mal eine katechetische Geschichte. Der Reiche, der glaube ich 1000 Mark gespendet hat und die arme Witwe, die glaube ich nur 10 Pfennig gespendet hat und das aber als mehr galt, weil sie sich quasi in Anführungsstrichen vom Mund abgespart hat. Während würde man heute wahrscheinlich auf heutige Zeit übertragen, der Reiche das gut bei der Steuererklärung angeben konnte und dadurch seinen Steuersatz mindern konnte. Ja, aber ich finde, dass jeder Mensch mit sich ausmachen kann und ausmachen sollte, was er zur Verfügung stellt und wie er seine gute Tat leistet. Klar ist, dass bei Spenden ich die gute Tat, die direkte Handlung der Zeit, des Einsatzes, des körperlichen, geistigen Einsatz, ich delegiere, ich kaufe das ein. Also im Endeffekt ist es ein Geschäft. Ich gebe einem Wohlfahrtsverband, ich gebe jemandem, der bei mir klingelt und für eine Sache wirbt, Geld dafür, dass etwas getan wird. Manchmal gebe ich es ganz anonym an irgendeinen Verband, der vielleicht auch das Spendensiegel hat, was ja alles völlig in Ordnung ist, manchmal sogar ohne zu wissen, wofür es jetzt genau eingesetzt wird. Ich vertraue darauf, dass dieser Verband mit dem Gütesiegel das dann schon in Anführungsstrichen vernünftig, das heißt ohne hohen Verwaltungsaufwand, einsetzt. Hart ausgedrückt mache ich ein Geschäft. Früher hätte man vielleicht sogar fast gesagt, ich mache ein Ablassgeschäft. Ich gebe Geld dafür, dass andere gute Taten für mich leisten. Ich glaube, es ist ein Unterschied dann immer noch, wobei es kann ja beides gehen. Ich gebe Geld und gleichzeitig mir selber noch etwas anderes suchen, wo ich selber tätig sein kann.
Wobei, da muss ich mal kurz ansetzen, wenn es zum Beispiel wieder irgendwo ein Erdbeben gegeben hat oder eine Flutkatastrophe, dann steht man natürlich dem auch machtlos gegenüber als kleine Einzelperson, die gerne wirklich an der Basis helfen möchte. Da ist man darauf angewiesen, sich zu verlassen. Dann würde ich mal sagen, ist es nicht so, wie Sie sagen, so eine Art Ablassgeschäft oder ein Geschäft, sondern man hat ja auch gar keine andere Möglichkeit, wenn man jetzt in anderen Erdteilen Menschen helfen möchte.
Ja, das war der Teil, den ich eben meinte, dass ich es an Organisationen gebe, die das für mich weitertragen, an Orten, wo ich überhaupt nicht hinkommen kann. Der Ablass ist ja nur, sagen wir mal, eine kleine Seite da dran. Gleichzeitig denke ich, bin ich, wenn ich spende, nicht der Sache enthoben, mir Gedanken zu machen, wie gehe ich insgesamt mit Geld um, wie gehe ich insgesamt mit den Gütern um, die mir zur Verfügung stehen, anderen Menschen nicht. Zumindest es mir als Frage zu stellen, mit einem offenen Ausgang, wie ich das beantworte. Und auch der Frage, wie halte ich es vielleicht mit dem hohen Gut Zeit? Geld ist eine Sache, die es weitergeben kann. Das andere, wie halte ich es mit dem hohen Gut der Zeit? Für mich Zeit, für mich Zeit, für andere Menschen Zeit, für Menschen in meiner näheren Umgebung oder auch Zeit für Menschen, die mir jetzt zufällig begegnen, wo ich gar nicht in dem Moment vielleicht gar nicht mal weiß, ob da eine gute Tat draus wird oder nicht, aber ich schon konfrontiert bin damit, bleibe ich stehen und gebe ich diesem Menschen, der mit einem Anliegen kommt oder der in seinem Auftreten mir erscheint, dass er Hilfe bräuchte, gebe ich ihm jetzt die Zeit. Davon bin ich nicht enthoben im Alltag, wenn ich Geld spende.
Ist das nicht eher eine intuitive Sache? Das ist doch nichts, was man dann, wenn man eigentlich vielleicht einen Termin hat, nur per Kopf entscheidet.
Ich kann mich im stillen Kämmerlein schon damit auseinandersetzen im Kopf. Und natürlich ist es in der Situation, wenn ich dran vorbei haste, manchmal möglich, dass ich stehen bleibe, manchmal nicht. Ich kenne es bei mir selber, dass ich manchmal im Nachhinein erst merke, hoppla, ich hätte doch eigentlich stehen bleiben können. Was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt 10 Minuten Verzögerung gehabt hätte und 10 Minuten später in dem Geschäft, zu dem ich hingehen wollte, angekommen wäre. Zumindest diese Aufmerksamkeit zu haben und mal stutzen und mal kurz für sich verstört sein zu können, um aus der Routine, die man so hat und die einem immer das, wo man denkt, das ist das Wichtigste, das und das und das muss ich erledigen, kurz heraustreten zu können und sich, sagen wir mal, überraschen zu lassen für das, was vielleicht in dem Moment einem von der Außenwelt vielleicht mal entgegentritt.
Was heute vielen Menschen schwerfällt, alle haben einen so dichten Terminkalender, dass viele sich schon mit ihrem Ehemann oder mit ihren Kindern verabreden müssen, damit das noch in die Zeitnische reinpasst. Da ist dann wenig Platz für Spontanes, so in dieser Richtung zu sagen. Ich merke, da muss mal jemand einfach ein offenes Ohr haben oder da gibt es eben jemanden, den kenne ich gar nicht, aber der braucht jetzt Hilfe. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, aus dieser Routine auszutreten. Wie kann man das tun?
Ja, einmal über Bewusstmachung, darauf sich nicht grämen, wenn die Situation verpasst war, sondern sich zu sagen, okay, die war verpasst, beim nächsten Mal achte ich mehr darauf und beim nächsten Mal bewusst stehen zu bleiben. Man kann es bewusst steuern, man kann sich sagen, nein, dann nehme ich die nächste Straßenbahn, hier braucht jetzt jemand Hilfe.
Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Köln ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Wir sprechen über Sinn und Hintersinn von selbstlosen Taten und darüber, wie kommt das Gute in die Welt. Zweimal im Jahr ziehen ehrenamtliche Sammlerinnen und Sammler für die Caritas durch die Straßen, von Tür zu Tür, Treppauf, Treppab. Die brauchen Ausdauer, Geduld, müssen freundlich sein und zuhören können. Ihr Lohn ist Gottes Lohn. Manchmal erhalten sie ein Lächeln und hin und wieder ein schönes Gespräch und auch Geld, mit dem die Caritas dann anderen helfen kann. Die Caritas braucht sie, denn sie tragen unschätzbar viel bei zum guten Image der Hilfe für den Nächsten. Und Günther Schmitz ist einer von denen, die von Tür zu Tür gehen. Caritas-Haussammler.
Das Wetter draußen könnte ungemütlicher nicht sein. 5 Grad strömender Regen und es ist schon dunkel. Doch Günter Schmitz zieht tapfer von Haus zu Haus, um die Gemeindemitglieder in Bergisch Gladbach-Schildchen zu einer kleinen Spende zu bewegen.
Hier mit ihrem Geld helfen sie der alleinerziehenden Mutter, die um der Ecke wohnt, oder dem Hartz-IV-Empfänger, wo die Familie eben mit dem wenigen Geld ausgeben. Das ist der Unterschied eben zu den anderen Sammlungen, dass die Gemeinde Caritas hier vor Ort das Geld einsetzt. Das bleibt hier, da gehen keine Verwaltungskosten ab. Und das ist eben das Schöne und darum mache ich das auch.
Und er macht das seit 8 Jahren. Rund 100 Familien stehen auf seiner Liste. Und manchmal ist es mühsam, die alle abzuklappern. Denn die wenigsten sind beim ersten Klingeln zu Hause. Und auch nicht immer wird er freundlich empfangen.
Beschimpft in dem Sinne eigentlich nicht, aber etwas barsch abgewiesen. Aber das weiß man ja. Man weiß ja, dass nicht jeder erstmal eine Beziehung zur Kirche hat. Aber ich versuche dann meistens ein Gespräch, um ihnen zu erklären, was mit dem Geld passiert. Und wenn ich dann merke, es bringt nichts, dann sage ich, schöne Adventszeit, wenn Sie mal in Not sind, Sie wissen, wo wir zu finden sind, wir helfen Ihnen auch. Und dann sind die meisten etwas erstaunt und dann hat sich das.
Bei Helga Gräfe ist das allerdings nicht so. Die 81-Jährige kennt den engagierten Spendensammler und jedes Jahr hat sie auch ein paar Euro für ihn übrig.
Ja, ich möchte helfen und ich habe das Gefühl, ich habe auch was dafür bekommen. Ich habe 3-mal einen Schutzengel gehabt in meinem Leben. Und das ist auch, das trägt auch dazu bei.
Ja, danke schön. In die große Kasse. So.
5 Euro für die Sammlung, aber Kleinvieh mache ja schließlich auch Mist, sagt Schmitz. 300 bis 400 Euro bekommt er auf diese Weise in der Adventszeit zusammen. Mit den Spenden von 40 weiteren Mitgliedern geht das Geld direkt an Menschen aus der Gemeinde. Vom Hartz-IV-Empfänger über die alleinerziehende Mutter bis hin zu alten Menschen. Und manchmal reicht es sogar auch noch für Projekte jenseits der Gemeindegrenzen. Die Obdachlosenhilfe in Köln etwa oder die Partnergemeinde in Brasilien. Doch um das Geld sammeln geht es Günter Schmitz nicht ausschließlich.
Es sind doch, wie gesagt, interessante Gespräche, manchmal auch traurige Gespräche. Wie auch bei dieser jetzigen Sammlung. Eine Frau, die am nächsten Tag dann beim Arzt untersucht wurde, ob Brustkrebs positiv oder die dann eine halbe Stunde mal weinte, aber auch froh war, das mal irgendwie wieder loszuwerden und so. Die Zeit muss man einfach investieren. Das gehört auch zur Caritas. Ja. Caritas ist ja nun nicht nur Geld sammeln, sondern Caritas ist helfen und für den anderen da sein.
Und darum macht der 67-Jährige das gerne, auch wenn ihm das manchmal ein bisschen viel wird. Denn der pensionierte Soldat leitet in der Gemeinde auch den Caritas-Aktionskreis und das ökumenische Beratungsbüro von Caritas und Diakonie. Trotzdem macht er weiter, denn diese Aufgabe sieht er als eine Mischung aus Pflicht und christlicher Nächstenliebe an.
Ja, das heißt also, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann frage ich nicht, ist das ein netter Mensch, oder? Sondern dann sage ich, da muss geholfen werden. Also das ist mehr so Pflichtgefühl. Ja? Aber natürlich spielt mein Glaube da auch schon eine Menge, dass man versucht, als Christ so zu leben, wie es in der Bibel steht. Weil ich meine, wenn es mir einigermaßen geht, dann haben andere das Recht auch, menschenwürdig zumindest zu leben.
Ina Rotscheid hat den Haussammler Günter Schmitz begleitet und ich möchte noch darüber sprechen, über diesen Beitrag mit Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. Das ist mir plötzlich in den Kopf gekommen. Ich finde es eigentlich eher immer unangenehm, wenn plötzlich jemand unerwartet vor der Tür steht, klingelt und ich natürlich was ganz anderes vorhabe und ich weiß vor allen Dingen nicht, ist das jetzt jemand, der will, wie in diesem Falle, sozusagen einfach was erklären oder was Gutes und mit einer Spende was Gutes tun oder aber sind es eben vielleicht auch irgendwelche Menschen, die da abkassieren wollen an der Haustüre, wo ich nicht genau weiß, wer ist das eigentlich? Da lasse ich eigentlich ungern jemanden ins Haus und da denke ich, wird auch die ein oder andere Abfuhr herkommen, die der Günter Schmitz da erhalten hat.
Ja, In früheren Zeiten hing ja immer noch in den großen Hausfluren das Schild Betteln und Hausieren verboten. Und damit wird Schmidt sicherlich als erstes bei den Menschen, die ihn nicht kennen oder nicht wiedererkennen und wissen, ach, sie waren ja letztes Jahr auch schon mal da, sicherlich auch erstmal identifiziert. Und an der Haustüre schlägt anscheinend bei uns allen immer noch dieser Atavismus zu, wenn ein Fremder vor der Türe steht, sind wir erstmal in Hab-Acht-Haltung, in Hab-Acht-Stellung und immer erstmal in einer Haltung, dass wir an der Schwelle erstmal die Grenze ziehen wollen. Plus, dass wir vielleicht gerade auch was anderes zu tun haben. Aber wir glauben ja, dass wir immer was anderes zu tun haben. Der erste Schritt zur guten Tat ist, egal wer davor steht, freundlich bleiben zu können. Sich selber zuzugestehen oder sich selber sich disziplinieren zu können und erstmal freundlich zu sein und anzuhören, was dieser Mensch möchte. 2, 3 Sätze, mehr wird es nicht sein. Darüber dann erstmal grundlegend diesen Menschen als Menschen anzuerkennen und wertschätzen mit dem Anliegen, mit dem er kommt. Der nächste Schritt ist aber ein völlig anderer, ob ich dem Anliegen Folge leisten will oder nicht. Unabhängig ob Gemeindekaritas oder jemand, der eine Zeitung verkaufen möchte oder sonst irgendetwas, glaube ich, ist es das Erste, auch für mein eigenes Selbstwertgefühl notwendig und gut, erstmal freundlich bleiben zu können. Das trägt sogar zu einer eigenen Zufriedenheit bei, wenn ich merke, ich bin freundlich geblieben, egal was dieser Mensch erstmal gesagt hat. Danach entscheidet sich doch erst noch, bitte ich den Menschen hinein und lasse es mir näher erklären, weil ich denke, ach, das könnte was sein. Oder sage ich, nee, kommt für mich nicht in Frage und mache die Türe zu. Das ist beides okay. Jetzt ist bei der Gemeindekarte, das was Herr Schmitz erzählt hat, ja noch der Teil, dass er die Chance hat zu erklären, worum was es geht. Und erstmal hoch anerkennenswert ja ist, wirklich bei Wind und Wetter rumzugehen und das, was ihm das Pflichtgefühl ja ein Stück weit sagt. Ein Stück weit ist es das, der Glaube, ein Stück weit auch das Pflichtgefühl zu sagen, so meine Aufgabe ist, mich auch um die zu kümmern, denen es nicht so gut geht wie mir. Und meine Tätigkeit, statt vielleicht selber dahin zu gehen und zu helfen, ist, Geld einzusammeln für die. Und andere können vielleicht das besser verteilen oder können vielleicht dort vor Ort hingehen mit dem Geld als Unterstützung im Hintergrund. Und ich habe natürlich auch als Besuchender, als Besuch, die Möglichkeit, immer noch Nein zu sagen. Auch wenn mir das erstmal als Gedanke gut erscheint, kann ich trotzdem auch, ob jetzt Gemeinde, Caritas oder Diakonie oder von wo jemand kommt, sagen, wissen Sie was, mag sein, ich schätze die Arbeit und ich glaube, dass es sinnvoll ist, aber wissen Sie, ich habe dieses Jahr schon da gespendet, bin selber da und da tätig. Puh, mein Soll ist jetzt erfüllt. Egal, das Recht habe ich für mich auch ein Soll zu bestimmen, mich nicht gezwungen zu fühlen, etwas geben zu können, aber in Ehrlichkeit zu sagen, was ich mache und was ich nicht mache.
Ich glaube, es kommt auch vielen Menschen entgegen, wenn sie mal hören, dieses Geld wird konkret jetzt hier in deiner eigenen Gemeinde eingesetzt, weil es ja vielleicht auch wirklich dieses Gefühl vermittelt, wenn es mir nicht so gut ginge oder wenn es mir mal nicht so gut geht, werde ich aufgefangen.
Ja, das ist ja das, was Herr Schmitz dann gewissermaßen verschmitzt bei denjenigen sagt, die nicht spenden, an doch freundlich einzuladen, so und wenn auch ihnen es mal nicht gut geht oder klamm ist, sie können kommen, unabhängig, ob sie spenden oder nicht. Also um deutlich zu machen, das ist ja keine Zwangsgeschichte oder das ist ja kein Kauf von Anteilen. Entscheidend ist, dass ich selber die Traute habe, zu entscheiden und zu sagen, was mir wichtig ist und was nicht wichtig, was mir vielleicht jetzt im Moment weniger wichtig ist und dazu dann auch zu stehen.
Die Domradio-Beratung. Heute geht es um gute Taten, um selbstlose Taten, über den Sinn und Hintersinn des Ganzen, das noch eine ganze Stunde lang. Anderen Menschen Zeit schenken, das kann nicht nur den anderen Menschen helfen, sondern auch man selbst kann mit einem guten Gefühl, mit einem guten Gewissen vielleicht besser schlafen, wer weiß. Und die Frage ist aber, wie vermitteln wir unseren Kindern in unserer schnelllebigen Zeit, wie wichtig es sein kann, anderen Menschen Zeit zu schenken? Und vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig für Kinder, sowas zu verstehen. Antworten auf solche Fragen gibt es hoffentlich jetzt in der Domradio-Beratung mit Josef Zimmermann. Er ist von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche hier in Köln. Wie kann man Kindern das nahebringen, dass es Spaß machen kann, anderen Menschen Zeit zu schenken?
Erstmal können wir als Erwachsene darauf bauen, dass Kinder Einfühlung gelernt haben, also Einfühlung erlebt haben und darüber dann auch einfühlend sein können. Das ist grundlegend bei uns Menschen. Sonst könnten wir nicht zusammenleben, dass wir neben, sagen wir, unseren aggressiven Tendenzen, die wir haben, also uns, wenn wir uns bedroht fühlen, loszuschlagen, wegzurennen, also Kampf-Flucht-System einzuschalten, wir auch in einer fürsorglichen Beziehung im ersten Lebensjahr Einfühlung gelernt haben, darüber, dass wir Einfühlung erfahren, dass jemand, Mutter, Vater, ohne dass wir sprechen, ohne dass wir viel tun müssen, sondern über die Laute, die wir machen, darüber, wie wir uns bewegen, darüber, welche Gestik wir machen, erspüren können, was wir brauchen. Das ist uns erstmal grundgelegt. Das heißt, darauf können wir bei Kindern setzen, dass sie Einfühlung gelernt haben. Das heißt, wenn ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges Kind mitbekommt, dass ein zweijähriges Kind weint, die eine Ahnung haben, dass da jemand Hilfe braucht, dass da eine Unterstützung angesagt ist. Und dann braucht es eher die Aufmerksamkeit der Erwachsenen, die dann auch darauf eingehen. Beispielsweise, ich kann mich noch erinnern, dass mein jüngerer Sohn, da war der mal gerade 4 Jahre, mich darauf aufmerksam machte, dass da ein Mädchen weint in der Stadt. Das war mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich bin vorbeigehastet und er blieb stehen. Ich bin hingegangen und er guckte drauf und dann wurde erst deutlich, da war ein Mädchen irgendwie von seinen Eltern getrennt worden im Getümmel und hat geweint. Und für ihn war klar, das braucht Hilfe, weil wenn ein Kind weint und es ist kein Erwachsener da, dann fühlt man sich einsam und allein. Das konnte er aus seiner eigenen Einfühlung herleiten. Das heißt, es ist mehr eine Frage, ob ich als Erwachsener aufmerksam bin, darauf zu achten, worauf ein Kind schon gerichtet ist und mich dem eigentlich nur anschließen muss. Später, ich würde mal sagen so ab späterem Kindergarten oder Grundschulalter, kommt es dann mehr darauf an, inwiefern ich als Erwachsener mir mit überlege, wo ein Kind aktiv sich etwas mehr engagieren kann. Bei Oma, Opa beispielsweise, bei der Nachbarin, die vielleicht etwas gebrechlich ist, einen Einkauf zu erledigen. Da braucht es natürlich meine Aufmerksamkeit und meine Gedanken, das und das könntest du doch übernehmen. Also ein Angebot zu machen.
Also das heißt, die Eltern sollten den Kindern da was vorschlagen?
Natürlich, da kommt ein Kind nicht unbedingt alleine drauf, sondern da braucht es Unterstützung der Eltern, was vorzuschlagen. Manchmal kommen Kinder vielleicht selber drauf, wenn sie am Vorbild der Eltern erleben, dass man sowas einfach macht. Schwer ist es, das alles über den Kopf zu vermitteln, wenn es nicht ein Stück weit die eigene Kultur bestimmt. Dann ist es für ein Kind auch fremdartig. Was immer auch teilweise jetzt durch Institutionen, also schon in Grundschulen oder später in weiterführenden Schulen geleistet wird, dass teilweise Schulen das einbringen. Es gibt dieses sogenannte Aktion Tagwerk. Ich kenne es über die eigenen Kinder, dass Kinder einen Tag lang tätig sind, außerhalb der Schule in irgendeiner Weise tätig sind und dafür ein Geld bekommen, einen Lohn bekommen. In irgendeiner Weise unterstützen die jemanden, ob sie in einem kleineren Geschäft mithelfen und dafür Geld bekommen, ob sie, mein älterer Sohn hat sich dann einen Tag lang mit auf den Markt gestellt, hat Marktbeschickern geholfen, das muss man als Eltern natürlich vorher vereinbaren, hat dafür Geld bekommen. Ein anderer kann beim Opa den Keller mit ausrümpeln, kriegt vom Opa dafür Geld, also leistet etwas, wird tätig, arbeitet, sammelt Geld für eine Aktion. Also das heißt für irgendeine Unterstützung in irgendein Projekt in Brasilien oder Indien oder in einem anderen Staat. Da braucht es natürlich auch wieder die Vermittlung, das Anschauliche. Was kann mit 20 Euro, die du am Tag verdient hast, mit dem, was du gemacht hast, was kann damit alles gemacht werden? Und wenn ein Kind dann mitbekommt, holla, 1 Euro kostet dann nur ein Essen. Das heißt, da kann 20 Mal ein anderer Mensch satt von werden, von dem, was ich hier an einem Tag gemacht habe. Das ist eine Anschauung, die für Kinder dann sehr eindrücklich ist.
Das heißt, man kann Kinder so zu guten Taten motivieren oder ist es einfach auch zusätzlich wichtig, dass die Eltern deutlich das Vorbild leben, also selber gute Taten tun in diesem Sinne?
Also ich kann natürlich schwerlich von dem Kind sagen, geh doch mal für die Frau so und so im unteren Stockwerk, frag dir doch mal, ob du nicht manchmal einen Einkauf für sie übernehmen kannst, wenn ich tagtäglich an der Dame vorbeigehe. Dann ist das für ein Kind nicht vermittelbar, dann ist das für ein Kind eher eine Sache, ich werde zu irgendwas gezwungen. Natürlich braucht es das Vorbild oder die Kultur familiär, dass man mitbekommt, dass man auf andere Menschen achtet und auch mal was für andere Leute tut, ohne direkten Lohn zu kriegen.
Viele Kinder erleben es heute gar nicht mehr, dass ihnen zu Hause oder auch anderswo vorgelesen wird, mit nachteiligen Folgen für die Entwicklung der eigenen Fantasie und Lesefähigkeit, wie es heißt. Darum treffen sich in Köln-Mechenich einmal in der Woche 60 Kinder und 20 Lesepaten zu einer Lesestunde. Da tut Lesen Not, besonders im sozialen Brennpunkt am Kölnberg, wo die Arbeitslosigkeit hoch ist und die Geldnöte schwerwiegen, bleibt nicht in allen Familien genügend Zeit, sich täglich mit Büchern oder Zeitungen zu beschäftigen.
Bald hin und bald wieder, hinauf und hernieder, so fliege ich auch.
Fein hast du das gemacht. Ungeübt.
Margarete Schönwitz ist zufrieden. Mit der neunjährigen Miriam übt sie an diesem Donnerstagvormittag in der Ketteler Grundschule in Köln-Mechenich lesen. 20 Minuten haben die beiden füreinander Zeit. Miriam kommt aus einer türkisch-französischen Familie und wird für die Leseförderung aus dem Unterricht herausgenommen. Das Lesen mit der rüstigen Rentnerin macht Miriam Spaß.
Weil hier kein anderer Kind ist und ich komme fast nie ran.
Miriam ist ein stilles Kind. Im Unterricht traut sie sich fast gar nicht zu lesen. Ihr tut die individuelle Förderung besonders gut. Aber auch für die Seniorin ist die Arbeit mit den Kindern eine Bereicherung. Das findet auch Anneliese Kasischke. Die Rentnerin ist von Anfang an bei dem Projekt dabei.
Weil mir das erstens Spaß macht und ich möchte keine alte Oma, doch eine alte Oma bin ich, aber ich möchte nicht so verkümmern wie viele andere. Das ist für mich. Ich gebe auch zweimal.
Ins Leben gerufen hat das Projekt der pensionierte Realschullehrer Hans Huko. Schon in seiner aktiven Zeit als Lehrer hat er beobachtet, dass Kinder ohne individuelle Förderung auf der Strecke bleiben. Also hat er mit Hilfe der Kirchen in Mechenich ein Team von 30 Seniorinnen und Senioren im Alter von 58 bis 77 Jahren zusammengetrommelt. Seit Februar gibt es nun täglich Lesestunden. Dass gerade Senioren mit den Kindern üben, findet Hans Huko besonders wichtig.
Wir haben einen Vorrat an Seniorinnen und Senioren, riesengroß. Aber die Gesellschaft nimmt nicht zur Kenntnis, dass die Leute auch Lebenserfahrung, auch ein bisschen Weisheit manchmal mitbringen und eine ganze Menge Fähigkeiten, die die Gesellschaft dringend braucht.
Schulleiter Ulrich Becker war von der Idee sofort begeistert. An seiner Schule lernen Kinder aus insgesamt 27 Nationen. Häufig leben die Großeltern nicht in Deutschland. Umso schöner findet es Becker, dass seine Schüler neben der Leseförderung auch in Kontakt mit älteren Menschen kommen.
Senioren haben ganz viel Erfahrung, sie haben Kompetenzen. Die können sie einmal vermitteln. Und was ich für viel wichtiger halte, die Kinder sehen auch mal die Senioren in einem anderen Licht.
Besondere Fähigkeiten müssen die Senioren nicht mitbringen. Sie sollten einfach nur Erfahrung und Spaß an der Arbeit mit Schülern haben. Vielen tut es einfach gut zu wissen, dass sie etwas tun können.
Das sagen eigentlich alle, die jetzt hier mitarbeiten, ne? Dass es eine richtig schöne Aufgabe ist und dass sie sich jetzt auch nochmal, ja, sie fühlen sich gebraucht. Und ist ja auch so.
Eine schöne Aufgabe ist es allemal. Das findet auch Hans-Dieter Pütz. Auch er ist ein sogenannter Lesesenior und genießt die Arbeit mit den Schülern.
Wir haben viel mehr Zeit, uns dem Kind widmen zu können. Das intensiv und ununterbrochen über 20 Minuten oder 30 Minuten. Wir brauchen nichts zu benoten. Das heißt also, da fällt schon mal eine gewisse Schwelle weg. Wir können auch spielerisch in die Sache einsteigen.
Aber letztlich gibt auch er etwas verschmitzt lächelnd zu.
Ich habe auch einen sehr egoistischen Hintergedanken, warum ich das hier mitmache. Es gibt mir sehr, sehr viel. Die strahlenden Augen von den Kindern sind ein solches Dankeschön. Ist viel schöner als morgens Tageszeiten zu lesen und eine Vormittag zu vergammeln. Also mir bringt das sehr, sehr viel.
Schon während der Beitrag lief, habe ich mich über Selbstlosigkeit oder Egoismus, habe ich mir da Gedanken gemacht. Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Köln ist zu Gast im Domradio-Studio. Nichtsdestotrotz, er sagt, das ist egoistisch, aber es gibt ihm was persönlich, aber irgendwie ist er auch selbstlos, oder?
Nee, ich stelle mal den Begriff selbstlos in Frage. Selbstlosigkeit gibt es nicht. Sobald ich etwas tue, ist man selbst mit beteiligt. Ich kann es nicht losmachen. Selbstlos ist, glaube ich, dann ist vielleicht manchmal als Begriff gemeint von Aufopferung, von sich zum Opfer bringen. Das legt natürlich einen sehr, sehr hohen Stand an guten Taten, sodass man die vielen kleinen guten Taten da fast rausschmeißen würde, was ich aber völlig falsch fände. Das ist eher etwas, ja, etwas Moraliengeschwänger zu sagen, nur die selbstlose Tat, das heißt die Tat, wo man sich selber mit verzehrt und am Ende vielleicht sogar stirbt, ist die wahre Tat. Das finde ich etwas schwierig. Es geht eher darum zu sagen, ich gebe etwas auf der einen Seite und ich erhalte etwas, aber ich gebe es nicht, um es zu erhalten, sondern dass ich etwas erhalte, ist die Begleitmusik. Das ist das, was dabei geschieht über den Kontakt. Das plane ich nicht, ich mache es nicht damit, sondern es geschieht dabei. Und das ist das Gute an der nicht selbstlosen Tat, sondern vielleicht eher, ich nehme einen anderen Begriff, an der selbstwirksamen Tat. Das, was alle ja beschrieben haben, in Seniorinnen und Senioren, auch Herr Schmitz vorher, als Gemeinde-Caritas-Mitarbeiter zu erleben. Ich komme irgendwo hin und merke selber auch, dass ich auch eine Bedeutung habe, dass ich auch wichtig bin. Nicht egoistisch, ich bin wichtig und kann das für mein Machtstreben benutzen, sondern ich erhalte eine gewisse Anerkennung. Ich merke, dass das, was ich tue, eine Wirkung hat. Das ist etwas, was wir Menschen von Grund auf unseres Lebens brauchen. Ein Säugling, der ein Geräusch von sich gibt und keine Antwort bekommt, erlebt sich nutzlos. Und das ist das schlimmste Gefühl, was wir einem Menschen vermitteln können oder was ein Mensch haben kann, sich als nicht wirksam in der Welt zu erleben. Dann resignieren wir und geben auf. Und das ist das Motiv. Ein nicht selbstloses, sondern ein Motiv der Selbstwirksamkeit. Ich gebe etwas und erhalte auf der anderen Seite etwas zurück. Ohne Berechnung.
Alt und jung zusammen, auch das ist eigentlich natürlich schön zu bemerken. Kinder haben heutzutage vielleicht auch die Großeltern nur weit weg oder vielleicht haben sie auch gar keine Großeltern, wenn dann plötzlich solche Großelternfiguren auftauchen. Vielleicht eben in so einem Zusammenhang wie hier bei den Lesepaten ist das für die Kinder sehr schön, aber wie man gehört hat, für die Senioren eben auch. Sie bekommen dann eben mal einfach ein Lächeln, sie haben einfach eine nette Situation, die sie jetzt erleben und können was Gutes tun. Das ist ein schönes Ineinander spielen sollte man eigentlich an anderer Stelle noch häufiger vielleicht mal ins Leben rufen, sowas, oder?
Ja, ich könnte mir vorstellen, das ginge natürlich genauso auch für weiterführende Schulen, für individuelle Förderungen von Kindern und Jugendlichen, die sich im schulischen Bereich schwerer tun, Förderung von sozialem Leben, wo Kinder und Jugendliche hingehen können und wo Senioren, Seniorinnen natürlich auch wirksam sein können. Ja, wir haben, wenn ich nochmal auf Ihre Frage, auf Ihren Frage komme mit der Segregation der Gesellschaft, also dass wir unsere Bereiche ja fast ghettoisieren. Wir haben geschützte Kindergärten mit Zäunen drumherum und einem Außenspielgelände. Natürlich alles abgesichert. Das ist nicht mehr die Straße oder der Spielplatz gegenüber oder der Wald, wo Kinder hingehen. Es sei denn, sie sind im Waldkindergarten ganz selten zu finden. Wir haben dann das andere Ghetto, die Arbeitswelt, wo die Menschen hin und her fahren und immer auf Züge warten, die kommen oder nicht kommen. Dann haben wir das Ghetto des alten Menschen in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern. Das hat unsere industrialisierte Welt der Arbeitsteilung und der Aufteilung der Lebenswelten so mit sich gebracht. Und es ist eine Folge, das erleben wir auch in der Arbeit, wenn wir mit Familien zu tun haben und fragen, wer in Familien noch helfen kann, wer noch unterstützen kann bei Haushaltssachen, bei Unterstützung, mal Kinder zu übernehmen, dass Eltern mal frei haben können, mal einen Nachmittag etwas anderes machen können, um wieder Abstand zu finden, dass wir oft erleben, dass es keine Großeltern gibt in der Nähe. Oder oft Großeltern aufgrund der Tatsache, dass Familien zerbrochen sind, nicht mehr habhaft sind und für viele Kinder die älteren Menschen wie fremde Wesen sind. Und dabei haben gerade ältere Menschen für Kinder eine besondere Qualität. Die sind nämlich nicht Eltern. Wenn eine Elternfigur kommt, das heißt ein 40-Jähriger kommt, dann können Kinder immer die Sorge haben, der will wieder was von mir, der will eine Leistung haben, der will, dass ich brav bin, der schimpft mit mir, weil Kinder das ja in der Regel von 30- bis 40-Jährigen erleben. Ich muss aufräumen, ich muss das noch erledigen, ich muss die Hausaufgaben machen, ich habe nicht aufgepasst und so weiter. Großelternfiguren, das heißt Menschen ab Mitte 50 bis ins Ultimo hinein, haben die große Qualität, dass die für die Kinder eigentlich unbelastet sind. Weil die wollen erstmal nichts von einem.
Die Domradio-Beratung. Wir haben in unserer aktuellen Morgensendung im Domradio in diesem Dezember jeden Morgen einen anderen Menschen vorgestellt. Menschen, die anderen Menschen helfen, die anderen Menschen Zeit schenken und sich engagieren. Darunter waren auch die Frauen, die in Krankenhäusern versuchen, dort in den hektischen Gesundheitsbetrieb so ein bisschen Wärme und Menschlichkeit reinzubringen. Die grünen Damen und deren Arbeit will ich hier nochmal kurz vorstellen. Und es gibt halt viele Ehrenamtler, die zwar keine professionelle Ausbildung haben, aber das, was sie haben und mitbringen sollten, ist was viel Wichtigeres, nämlich viel Zeit, so wie bei den grünen Damen in Troisdorf.
So, jetzt gehen wir auf 112.
Guten Morgen.
Ich wollte doch mal gucken, wie es Ihnen heute geht.
Sie sind schon am Üben hier.
Sie sind am Üben. Das ist aber schön.
Donnerstagmorgen 9 Uhr. Gut gelaunt betritt Marlies Goller Zimmer 112 im St. Johannes Krankenhaus in Troisdorf bei Köln. Sie besucht Anneliese Schröder, die seit mehreren Wochen hier liegt.
Und Ihre Familie hilft Ihnen auch, ja, unterstützt Sie. Ja, das wäre ja zum Beispiel auch für uns eine Aufgabe, wenn da niemand da wäre, Ihnen zu überlegen.
Marlies Goller organisiert unter dem Dach der Caritas in Troisdorf die Krankenhaushilfe. Sie und ihre rund 20 Kollegen sind jeden Tag auf den Stationen unterwegs, fahren den Bücherwagen, besorgen, was immer am Krankenbett fehlt, versorgen den daheimgebliebenen Wellensittich oder halten die Hand vor der OP. Was sie haben, ist vor allem Zeit für die Ängste und Sorgen der Patienten.
Ja, also ich lese normalerweise immer den Lokalteil der Tageszeitung, bevor ich losgehe, damit ich den Patienten auch Dinge erzählen kann, die in den letzten Tagen hier in ihrem Ort passiert sind. Und die freuen sich dann wirklich immer sehr, dass sie dann hören, ach, da wird jetzt gerade das Dach gedeckt oder weiß ich nicht, da hat jemand einen Laternenpfahl umgefahren oder irgendwie sowas, dass sie einfach Anteil nehmen können an dem Geschehen auch draußen.
Marlies Goller ist eine von rund 11.000 grünen Damen in ganz Deutschland, die täglich ihren freiwilligen Dienst in Krankenhäusern und Altenheimen leisten. Sie werden so genannt wegen der Farbe ihrer Kittel und sind eine wertvolle Hilfe für die oft alleinstehenden älteren Menschen. Denn Marlies Goller und ihre Kollegen haben das, was Ärzte wie Angela Gerhardus von der Station in Troisdorf oft nicht haben.
Wir sind schon froh, dass wir Leute haben, die zusätzlich Zeit investieren hier auf der Station, weil wir ja oft sehr viel zu wenig Zeit haben, gerade wenn Leute nicht so Familienangehörige haben, was hier öfter ist, weil hier sehr häufig alte Leute sind. Sind wir sehr dankbar, wenn die Leute von der Krankenhaushilfe kommen, sich die Zeit nehmen, den Leuten auch praktisch gelegentlich helfen und vor allen Dingen auch Zeit haben, denen zuzuhören.
Und genau das ist es, was die Patienten im St. Johannes Krankenhaus in Troisdorf so schätzen. Gerade an Feiertagen wie Weihnachten oder den Wochenenden sind viele ältere Menschen allein. Darum tut es gut zu wissen, dass da jemand ist. Darin sind sich Anneliese Schröder und ihre Bettnachbarin von Zimmer 112 einig.
Ich finde es enorm, die Zeit. Wirklich die Zeit, die Energie, die Kraft, die sie dafür aufwenden, ich finde das enorm.
Also es ist nicht nur, dass die kommen und sagen, möchten sie was, kann ich was für sie tun. Man erzählt auch etwas. Also es ist immer schön, wenn die kommen. Freue ich mich immer.
Und das Mitgefühl der Helfer kommt nicht nur den Patienten zugute. Mit den Kranken zusammen zu sein, relativiere auch so manches eigene, kleine Problem, sagt Marlies Goller. Seit über 20 Jahren ist sie jetzt schon eine grüne Dame und eigentlich hat sich die Mutter von drei Kindern vorgenommen, nur dreimal die Woche ins Krankenhaus zu gehen. Aber meist wird es dann doch mehr, sagt sie augenzwinkernd, denn Krankenhaushilfe ist nun mal kein Job, wo man pünktlich Feierabend macht.
Das ist schon eine ganz große Motivation für mich auch gewesen unter dem Aspekt Nächstenliebe, weil ich mich schon auch sehr stark verwurzelt fühle in meiner Kirche. Und ich denke, dieses Thema Nächstenliebe ist einfach das A und O. Ohne können wir nicht viel machen, ne?
Nächstenliebe verknüpft mit guten Taten. Ein neues Stichwort in unserer Domradio-Beratungssendung. Josef Zimmermann ist zu Gast. Das ist eine Sache, die wir wahrscheinlich am besten immer im Hinterkopf haben sollten, oder?
Ja, die Nächstenliebe hilft uns auch drüber hinweg mit den mit dem Bösen umzugehen, was es ja genauso in der Welt gibt. Nicht nur in der Welt, sondern auch in uns. Und das ist die Ambivalenz, mit der wir ja immer groß werden, als kleinste Wesen auf der Welt zu merken, dass wir lieb sein können, in Anführungsstrichen. Am Anfang eher so, wie die Eltern es wünschen, nachher aufgrund der eigenen Gewissenshaltung her lieb, beziehungsweise für uns freundlich, anerkennend, wertschätzend zu leben. Aber wir gleichermaßen in uns auch Gefühle, Bestrebungen, Tendenzen spüren, die, sagen wir mal, ins Böse hin tendieren, in die Schattenseiten hin tendieren, dass wir uns manchmal bewusst entscheiden, einen anderen Menschen zu beleidigen oder wenn wir ihn unabsichtlich beleidigt haben, uns die Entschuldigung nicht über die Lippen kommt, wir achtsam an Menschen vorbeigehen, wir Menschen stehen lassen. Das sind alles Dinge, die wir kennen, die wir machen, die zu unserem Menschsein dazugehören. Da braucht es ein Stück weit die Eigen- und die Nächstenliebe, um da etwas gegensetzen zu können, sich zu sagen, nein, aber das, diese Fertigkeit habe ich auch, das ich habe diese Seite, wo ich unachtsam bin, wo ich verletzend bin, wo mir Dinge durchgehen, wo ich etwas falsch mache, wo ich in Anführungsstrichen sündig bin. Aber ich habe auch die Seite, wo ich in Eigen- und Fremdliebe, Nächstenliebe tätig sein kann. Es hilft uns auch, die Ambivalenz auszuhalten, dass die Welt uns ja immer böse erscheint. Wir brauchen doch nur die Nachrichten zu hören und sehen, hören kompakt auf 15 Minuten, was wieder alles passiert ist. Heute ja wieder 60 Tote Bagdad. Das sieht man im Vorbeigehen, im Augenwinkel läuft es über den Ticker. Und es könnte einem natürlich resignieren lassen und sagen, ja, was bringt es denn jetzt, 100 Euro zu spenden? Was bringt es denn, wenn ich jetzt auch noch ins Krankenhaus gehe? Die Menschen bleiben doch trotzdem einsam, wenn sie wieder nach Hause kommen. Die sterben ja sowieso. Also ich kann mir natürlich immer wieder das Böse, das Misslingende vor Augen führen. In der großen Welt, in der Natur, die zerstört wird, im Mitmenschlichen, wo ich immer wieder viele Punkte mir vorstellen kann und wahrnehmen kann, wo es nicht gelingt, wo das Leben fehlerhaft ist und wo die Menschen nicht gut miteinander sind.
Man kann es aber auch nicht einfach ausklammern, man kann es nicht einfach wegdrängen und sagen, ach, ich bin mal einfach optimistisch und ich will Gutes tun und ich kann Gutes tun, auch wenn es immer wieder heißt, dass tatsächlich das auch dazu beitragen kann, wenn man optimistisch ist, dass einem mehr gelingt, als wenn man jetzt Pessimist ist. Aber nichtsdestotrotz, wie kann man das in Einklang bringen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht eben auch als Vorbildfunktion, eine Vorbildfunktion noch hat gegenüber den eigenen Kindern?
Ja, das mit dem Einklang ist so ein Ding. Ich kann es im Einklang bringen, wenn ich mich in diese Ambivalenz äußern kann. Ich kann es nicht in Harmonie bringen. Ich kann nicht sagen, die Welt ist schön. Nee, das gibt's als Schlager, aber ich kann es nicht verkörpern, sondern es geht deutlich zu machen, ja, es gibt Dinge, die gehen fehl, es gibt Dinge, die sind schlimm, es gibt Böses auf der Welt und es gibt viele böse Taten, aber es gibt gleichermaßen gute Taten und es gibt die Tendenz zu guten Taten und es gibt gleichermaßen den Wunsch, gute Taten zu leisten, Gutes zu bewirken in der Welt, dass ich das gegenüberstelle. Wenn ich eins von beiden Seiten ausblende, dann werde ich auch dem Menschen an meiner Seite, dem Kind, nicht gerecht, weil jeder Mensch erlebt in sich diese Zerrissenheit zwischen Gut und Böse. Und wenn ich sage, es gibt nur Gutes auf der Welt, beleidige ich fast das Gegenüber oder setze es herunter, weil es sich ja dann vor mir verstecken muss mit seinen bösen, mit seinen ja weniger geliebten Seiten. Das heißt, anerkennend, es gibt das Böse und es gibt das Gute. Und das Gute ist, ich kann vielleicht doch die Tendenz sagen, und das Gute ist aber wirkungsvoller. Das Böse endet schneller.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt in diesem Gespräch. Wir wollen gleich nochmal zusammenfassen nach der nächsten Musik, was wir rausgefunden haben heute über Sinn und Hintersinn von selbstlosen Taten. Die Domradio-Beratung geht zu Ende. Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Köln ist zu Gast hier im Domradio. Wir haben jetzt gesprochen über gute Taten, über Spenden, über Hilfe alten Menschen gegenüber, über junge Menschen, über kranke Menschen, über Straffällige. Aber muss man in so eine einzelne Gruppe reingehen, um eine gute Tat zu vollbringen? Kann man da nicht direkt beim Nächsten anfangen?
Naja, es ist die Frage, wo der Nächste ist. Der Nächste ist tatsächlich der Nächste. Der Nächste, der mir über den Weg läuft und bei dem ich wahrnehme, entweder weil er mich direkt anspricht oder weil ich es einfühlend verstehen kann, dass dort eine Unterstützung, eine Hilfe, ein freundlicher Blick, ein anerkennendes Wort oder direkt eine Hilfe, eine tatkräftige Hilfe oder eine finanzielle Hilfe, was ja auch eine Art von Tat ist, angefragt ist. Der Nächste, der mir über den Weg läuft. Das kann bei mir zu Hause in der Familie sein, mitzubekommen, da braucht ein Familienmitglied Hilfe und Unterstützung, da braucht jetzt mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit als vielleicht sonst im üblichen Ablauf. Das kann bei mir auf der Arbeitsstelle sein. Oder wenn auch das Feld bestellt ist oder ich doch nicht so viel zu bestellen habe, dann können es Gruppen sein, die mir vielleicht erstmal ferner liegen, also die Gruppen, die uns als ausgegrenzt immer dargestellt werden, alte, kranke, behinderte Menschen, straffällige Menschen, obdachlose Menschen, wo ich tätig sein kann. Dann
oder
ist das
wenn wir
der
jetzt
nächste.
Zurückkommen auf die Umfrage zu Beginn, wo die eine Dame sagte, für mich ist eine gute Tat, dass ich diesen weiten Weg einmal halb um die Welt sozusagen aufnehme, um meine ältere Mutter oder meine Eltern zu besuchen. Also das wäre sozusagen direkt in der Familie angefangen.
Dann wäre es direkt in der Familie auch da für eine, zu einer Freude beizutragen und für diese Freude eine gewisse eigene Belastung in Kauf zu nehmen.
Welches ist denn Ihr persönliches Resümee dieser Sendung?
Ja, über die Auseinandersetzung im Gespräch eben, was ist selbstlos? Muss die Tat selbstlos sein? Das heißt, ich mich dabei aufgeben. Was ist eine gute Tat? Was muss die erbringen, in Anführungsstrichen, für den anderen oder für mich? Und wo Sie gerade eben noch hatten, Sinn und Hintersinn von guten Taten, habe ich versucht, wie kann man das verbinden, ohne das so gegenüberzustellen oder sich ausschließend gegenüberzustellen. Und bin für mich so ein Punkt gekommen, der Sinn ist, dass das, was ich tue, zum Heil der Welt beiträgt. Das, oder um es noch pathetisch auszudrücken, ich bringe Heil in die Welt mit einer guten Tat. Und der Hintersinn ist, jenseits von selbstlos, dass ich mich darüber selber mit dem Heil verbinden kann oder mit dem Heil verbunden erleben kann. Dann haben wir Sinn und Hintersinn zusammen. Es geht um das Heil, was ich geben kann und was ich auch selber darüber erleben kann.
Zu Beginn der Sendung habe ich es schon gesagt, gerade in der Vorweihnachtszeit wird viel gespendet, da wird viel über gute Taten auch gesprochen, aber es wird auch viel Gutes getan. Ich kenne eine Aktion, da werden zum Beispiel am 24. Dezember Obdachlose besucht, die bekommen was Warmes zu essen oder was Warmes zu trinken, denen schenkt man Aufmerksamkeit und eben auch Zeit. Inwieweit sind für Sie Weihnachten und gute Taten miteinander verknüpft?
Naja, an der Stelle ja, als Symbol, als symbolische Geste. Wobei ich auch denke, es sollte nicht auf Weihnachten begrenzt sein, aber das hatten wir ja schon am Anfang. Weihnachten ist natürlich dann die Gelegenheit, uns darauf aufmerksam zu machen, dass mit der Geburt Christi das Heil in die Welt gekommen ist. Das heißt, das Licht in die Welt gekommen ist, jenseits der ganzen Dunkelheit, die wir alltäglich in uns und in der Welt erleben. Und daher ist es natürlich auch das Markzeichen, an dem Tag besonders darauf zu achten, wo kann ich meinen Beitrag zu leisten.
Ich frage es normalerweise immer morgens beim Tagesevangelium zum Schluss, welchen Impuls geben Sie uns heute für diesen Tag? Aber das möchte ich jetzt Sie fragen bei dieser letzten Beratungssendung vor Weihnachten mit dem Thema die gute Tat.
Den Tipp, den ich geben würde, wäre, die gute Tat tatsächlich am direkt Nächsten auszuleben, in Freundlichkeit, in Aufmerksamkeit, in etwas Zeit geben und sich nicht gleich zu grämen, es muss eine besonders große Tat sein, es muss besonders viel Geld sein, es muss besonders viel Zeit sein, sondern erstmal mit diesem kleinen Schritt im kleinsten Umfeld anzufangen, dann wird das andere folgen.
Josef Zimmermann von der katholischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Köln war zu Gast in der Domradio-Beratung. Über Sinn und Hintersinn von selbstlosen Taten haben wir gesprochen. Wie kommt das Gute in die Welt? Wir haben versucht, viele Antworten zu finden. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier im Studio und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Danke, wünsche Ihnen auch.
Das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Tschüss.